先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit unserem Gast aus Konstanz, Wolfgang Seibel, und seinem Buch über die Verwaltung. Wir sind sehr gespannt.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Zum Ablauf des heutigen Abends, das sagen wir mal vorab, wir reden eine Dreiviertelstunde hier etwa und dann haben Sie die Möglichkeit, weitere Fragen, Kommentare oder Anmerkungen loszuwerden. Und das Ganze wird auf Podcast aufgezeichnet, sodass man das auch nochmal nachhören kann. Und ja, ich möchte unseren Gast vorstellen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wolfgang Seibel studierte in Marburg Politikwissenschaften, deutsche Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaften. Er machte seinen Master in Speyer an der Verwaltungshochschule, ließ sich 1982 promovieren und habilitierte sich dann 6 Jahre später und ist seit 1990, also geraumer Zeit, schon Lehrstuhlinhaber in Konstanz, haben wir gehört, für öffentliche Verwaltung. Ja, natürlich hat er verschiedene Gastprofessuren und so weiter durchgemacht. Sein Forschungsschwerpunkt natürlich Verwaltung, aber vor allen Dingen in den Regime, also im MS-Regime oder dann auch in der DDR, also in der Diktatur, aber eben auch in der Bundesrepublik, wie ich jetzt auch sehr affirmativ von ihm gelesen habe. Er hat natürlich zum Thema auch schon verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel 2005 Verwaltete Illusion, die Privatisierung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt und ihre Nachfolger von 1990 bis 2000, dann 2010 Macht und Moral, die Endlösung der Judenfrage in Frankreich und ein Buch, was schon wieder nach diesem hier erschienen ist, heißt Verwaltungsdesaster von der Love Parade bis zu den NSU-Enthüllungen. Nun haben wir ein Buch hier heute, was ich selber, glaube ich, empfohlen habe sogar, weil ich habe natürlich gar keine Ahnung von Verwaltung. Dieses kleine Büchlein hat es aber, finde ich, in sich. Es heißt Verwaltung verstehen, eine theoriegeschichtliche Einführung. Es hat etwa 213 Seiten, 13 Kapitel bei Suhrkamp erschienen. Und ja, ich würde sagen, das ist eigentlich etwas, also Verwaltung zu verstehen, was auch in den Schulen eigentlich praktiziert werden müsste. Also damit man irgendwie ein besseres Verständnis von den Strukturen, die so selbstverständlich sind, hat. Genauso wie eben zum Beispiel Wirtschaft eben auch. Ja, und ja, also ich würde fast sagen, also dieses Buch ist auch sowas, also affirmativ habe ich schon gesagt, aber es ist auch so eine Art Hohelied auf die demokratische Verwaltung, denke ich mal. Und unter Verwaltung stellt man sich ja normalerweise so tröge Arbeitsabläufe, Bürokratismus und Formalia vor und Paragraphenreiterei. Und gleichzeitig kann man natürlich diesen ganzen Dingen gar nicht entfliehen. Und deswegen fragt sich, warum ist es notwendig, eben dieses bessere Verständnis von dieser Institution erwerben und was ist eigentlich spannend an diesem Thema?
Ich muss mich jetzt etwas zurückhalten, damit ich nicht mit meinen üblichen Sprüchen komme, die so aussehen wie, warum ist Verwaltung sexy und so weiter, wovon ich fest überzeugt bin. Aber Verwaltung ist ja deswegen spannend, eben weil sie so banal und alltäglich ist und wir eigentlich immer dann erst merken, wie wichtig sie ist, wenn sie eben mal nicht funktioniert. Das ist ja das Paradox nicht nur der Verwaltung, aber vielleicht insbesondere der Verwaltung. Muss ich das direkt so im... Ja, okay. Also das Paradox nicht nur der Verwaltung, aber insbesondere der Verwaltung, dass wir oft auf sie schimpfen, aber niemand von uns im Ernst in Abrede stellen will, dass wir sie brauchen und dass wir so an sie gewöhnt sind, weil sie im Regelfall so gut funktioniert. Und dann stellt man sich die Frage, warum ist denn das eigentlich so? Und dann kommt man eben auf diese Funktionsvoraussetzungen, die Verwaltung nun mal generell hat. Das ist auch relativ unabhängig übrigens von politischen Systemen. Aber die dann im Einzelnen durch verschiedenste Theoretiker, das ist ja nun das, was ich in meinem Buch auch schildere, in den Einzelnen mit unterschiedlichen Blickwinkeln dann beleuchtet wird. Verwaltung hat natürlich nicht nur eine instrumentelle Seite, sie hat auch sehr stark eine integrative Seite. Also allein die Frage, ob Verwaltung die Leistung des Staates sozusagen auf die Straße bringt, hat natürlich sehr viel auch mit der Akzeptanz von Staatlichkeit insgesamt zu tun, auch übrigens relativ unabhängig vom politischen System. Ja, das erstmal so für den Anfang.
Und warum ist das, Ihr Ansatz ist ja eine Einführung, eine theoriegeschichtliche Einführung. Warum ist es so wichtig, sich mit der Historie der Verwaltung auch zu befassen? Also sowohl mit der Theoriegeschichte als eben auch mit der Historie. Was ist da Ihr Grundanliegen? Gibt es da irgendwie Probleme in der Geschichte?
Ja, das hat zwei Gründe oder zwei Gesichtspunkte. Also das eine ist, wenn man ein besseres Verständnis davon hat, wie Dinge sich entwickelt haben. Also davon, ob das jetzt
ja ein Stück näher an.
Wenn Sie, ja, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, also wie einem Dinge dann erst auffallen, wenn sie mal nicht funktionieren. Offenbar habe ich hier die Handfläche an die falsche Stelle gehalten. Also das eine ist, wenn man Dinge in einer langfristigen Perspektive betrachtet, dann versteht man logischerweise besser, warum sie so aussehen, wie sie aussehen. Und dass das auch am Beispiel einer rechtsstaatlichen Verwaltung ein langer, vielleicht auch zum Teil schmerzvoller, jedenfalls auch konflikthafter Prozess gewesen ist. Und daraus ergibt sich ja, dass es nicht selbstverständlich ist. Das andere ist, dass Dinge, die historisch gewachsen sind, sind eben nicht so einfach umzusteuern. Also man hat ja dann immer so maritime Metaphern, ja, vom Tanker, den man wenden muss oder so. Also man kann jetzt nicht aus der deutschen Verwaltung auf einmal eine französische machen und aus der amerikanischen nicht auf einmal eine französische oder britische. Also es gibt die sogenannten Pfadabhängigkeiten und das ist ein Grund, also sich mit diesen langfristigen Entwicklungen ein bisschen näher, so weit zu befassen, dass man eben das versteht. Deswegen auch der Titel des Buches.
Also das Buch ist ja keine Geschichte der Verwaltung und bringt auch relativ wenige Beispiele für Konflikte in den Verwaltungen. Also die Love Parade kommt ja da auch schon vor und auch der Einsturz der Eissporthalle in
Bad Reichenhall.
Und andere Beispiele, aber es ist halt nicht aus der Perspektive sozusagen der Bürger geschrieben, die der Verwaltung gegenüberstehen. Das kommt manchmal vor und das wird natürlich immer impliziert, sondern es ist tatsächlich eine Auseinandersetzung mit dem, was Verwaltung ist, wie sie definierbar ist, wie sie gesehen werden soll, wie die Theorie von ihr entwickelt werden soll. Und ich war doch sehr erstaunt zu sehen, wie alt die Literatur dazu ist. Ich habe sogar spontan das Literaturverzeichnis durchgeguckt und mir die relativ wenigen Titel nach 2000 rausgeschrieben, weil die Hauptliteratur ist tatsächlich, wenn sie nicht 1900 ist, dann wenigstens 1950 oder so etwas. Und da habe ich mich jetzt gefragt, woran liegt das? Also das kann jetzt natürlich sozusagen an Ihnen liegen, ja, und dass Sie irgendwann aufgehört haben zu lesen, das glaube ich jetzt nicht, sondern dass es bestimmte Phasen gibt, wo man über Verwaltung besonders intensiv nachdenkt. Also vielleicht nicht zufällig nach dem Zweiten Weltkrieg. Kann das sein?
Also letzteres jetzt weniger, aber die Theoriegeschichte hat ja unabhängig jetzt vom Gegenstand Verwaltung die Funktion, dass, so sehe ich das jedenfalls, dass man sich Autoren näher anguckt, die sich zum ersten Mal mit einem typischen Problem eines Gegenstandes befasst haben. Und dann kommt man natürlich ganz zwangsläufig zurück ins 19. Jahrhundert erstmal. Und dann kommt man zu den, ich kann ja jetzt, will kein Name-Dropping machen, aber Autoren wie Woodrow Wilson oder natürlich Max Weber. Das sind ja nicht deswegen Klassiker, weil sie irgendwie schön geschrieben haben, sondern weil sie sich eben mit ganz elementaren Funktionserfordernissen und Herausforderungen, die an die Verwaltung gerichtet werden, auseinandergesetzt haben. Ich kann das natürlich jetzt könnte in extenso darüber reden, aber das ist ja nicht der Sinn der Übung. Ja? Aber daraus ergibt sich dann, dass man die, ich möchte jetzt mal so ein bisschen spitz sagen, die Epigonen natürlich nicht unbedingt auch noch alle abhandeln muss. Ja? Also weil was dann einsetzt, das ist ja überall so in der Forschung, wenn ein Paradigma erstmal etabliert ist, dann wird es natürlich abgearbeitet in der Alltagsforschung nach den Regeln der Kunst. Und das nun auch noch hier aufzunehmen, das wäre auch gar nicht Sinn des Buches gewesen.
Ah, also Sie drehen mein Argument herum und sagen, also Sie seien zu den Wurzeln selber gegangen, zu den großen Ideengebern und würden die neuere Diskussion für epigonal halten. Das macht ja nichts, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wie ist denn, sagen Sie mir doch mal, wie Sie das definieren, was Verwaltung ist. Also Verwaltung ist was Zweckrationales. Sie erfüllt Ziele, die ihr gesetzt werden, die ihr zum Teil inhärent sind. Und dann muss ich ehrlich eine echte Frage loswerden. Sie sagen viel, dass Verwaltung als Institution angesehen werden kann und als Organisation. Mhm. Und das hätte ich gerne nochmal erklärt, was der Unterschied da ist.
Also Verwaltung ist in einem der Umwelt, in der sie ja nun mal lebt und steht, also der politischen Umwelt, ist sie das Instrument des Staates, um die Dinge auf die Straße zu bringen, sage ich mal, die der Staat in Form von Regierungsentscheidungen und Gesetzgebung beschließt. Ohne Verwaltung gäbe es so etwas wie eine Diskussion über bestimmte Gesetze und ihre Sinnhaftigkeit erst gar nicht, weil irgendjemand muss sie ja umsetzen. Ne? Das ist also eine sehr, sagen wir mal, pragmatische Diskussion, eine pragmatische Definition von Verwaltung. Und das bedingt auf der einen Seite natürlich, eine Verwaltung muss eine gute Organisation haben. Ja? Ich meine, wir alle leiden dann, wenn Verwaltungen, das fängt ja, in unserem persönlichen Umfeld denken wir an die Universität ja, schon an. Also wenn die Verwaltung nicht funktioniert, dann finden wir das nicht in Ordnung. Und wir wissen schon so im Alltag ziemlich gut, was gut organisiert und was schlecht organisiert ist. Ja? Wartezeiten oder umständliche Formulare und so weiter, wie die nicht umständlich sein müssten, wie wir jedenfalls meistens denken und so weiter und so fort. Also komplizierter ist und anspruchsvoller auch in der Analyse ist eben das, was Sie angesprochen haben. Also Verwaltung als Institution bedeutet, dass eine Verwaltung ja eben nicht nur diese zweckrationale Funktion hat, sondern jede Organisation ist zum Teil insofern eine Institution, als sie, wie man in unserem Jargon sagt, multifunktional ist. Ja? Also mein banales Beispiel ist immer, in einer Universität kann man nicht nur studieren, sondern da werden auch jeden Tag Ehen angebahnt. Ja? Irgendwie lernen Leute sich da kennen. Das ist nicht der primäre Zweck einer solchen Organisation, aber es ist eine latente Funktion. Und jede Organisation hat diese latenten Funktionen und die verfestigen sich. Und die zu erkennen und richtig einzuschätzen, also zum Beispiel informelle Beziehungen in einer Verwaltung überhaupt erstmal wahrzunehmen, das ist ja sehr wichtig, wenn man wiederum die Organisation und ihre Zweckmäßigkeit sinnvoll steuern möchte. Ja? Also wer nur in Zweckmäßigkeitskategorien denkt und dieses informelle Geflecht, dieses institutionelle, was ja auch lange historische Wurzeln haben kann, ignoriert, der ist sozusagen auf dem falschen Dampfer.
Ja, nun, wie Sie sagen, also ist natürlich die Eheanbahnung nicht der Zweck zum Beispiel der Universität oder anderer Organisationsformen oder Institute. Aber ich nochmal auf die Frage zurück, wie wird Verwaltung definiert? Also das Spektrum sozusagen vom Wohngeldamt bis zu den Ministerien, wo ist das überall zu finden? Welche Behörden gehören dazu? Welche dann eben doch nicht? Und danach noch die Frage, wie sieht denn das Ideal eines guten Verwaltungsangestellten aus?
Also, ich bin wirklich für eine, sagen wir mal, pragmatisch-phänomenologische Definition von Verwaltung. Also ich finde, es reicht völlig aus, wenn man sagt, die Organisationen, die die Leistung des Staates eben für die Bürger erfahrbar machen, das ist Verwaltung. Ja? Solange es nicht Gesetzgebung oder Rechtsprechung oder eben Regierung ist. Das ist auch eine ganz klassische Definition tatsächlich, diese negatorische Definition, die aus der Rechtswissenschaft ursprünglich stammt und die ist auch nach wie vor sehr, sehr plausibel. Und welche Behörden alle da dazugehören, welche Organisationsformen, das unterliegt natürlich im internationalen Spektrum, also einer großen Varianz. Also Dinge, die bei uns selbstverständlich eine Verwaltungsaufgabe sind, sind das in anderen Ländern noch lange nicht. Oder was in anderen Ländern selbstverständlich ist, nehmen Sie das banale Beispiel eben der Versorgung von Kindern in der Schule mit einem anständigen Mittagessen, ist bei uns längst nicht selbstverständlich. Ja? Das ist komischerweise ist bei uns ist eher selbstverständlich, dass der Staat Autos produziert. Ne? Also Volkswagen und Aktienbesitz von Niedersachsen und so weiter. Also man sieht, es ist international, im internationalen Vergleich tatsächlich dann auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, nicht so das Schwierige an der Verwaltung, erstmal zu sagen, ja, was ist er denn überhaupt? Ja? Also jeder von uns hat Erfahrung mit der Verwaltung und für den Alltagsgebrauch reicht das eigentlich auch erstmal aus. Und zu Ihrer spannenden Frage, was macht eigentlich so den, Sie haben nicht gesagt perfekten, aber den gut ausgebildeten, idealen Verwaltungsmitarbeiter aus? Ja, ich würde erstmal sagen, das ist auch relativ einfach. Aus unserer Perspektive, als Abnehmer von Verwaltungsleistungen, die sollen ihren Job beherrschen. Ja? Also die sollen einfach, also wenn ich einen Antrag einreiche, möchte ich darauf nicht 3 Monate warten, sondern ich möchte zügig eine Entscheidung haben. Und die Entscheidung, die muss natürlich nicht nur im formalen Sinne rechtmäßig sein, sondern ich muss auch das Gefühl haben, dass ich genauso behandelt werde wie alle anderen auch. Und wenn ich ein Problem habe, dass die Verwaltung dann, wie man sagt, responsiv ist, also dass ich nicht wie ein Bittsteller abgehandelt werde, sondern dass ich ernst genommen werde mit meinem Problem, auch auf die Gefahr hin, dass der Verwaltungsmensch mir sagen muss, ja, es tut mir leid, ich sehe das alles ein, aber ich kann Ihnen da nicht helfen, das Gesetz lässt es nun mal nicht zu. Ja? Also dass diese Kompetenz, die Fachkompetenz und auch das Bewusstsein davon, letzten Endes wird der Arbeitsplatz vom Steuerzahler bezahlt und dem bin ich was schuldig. Ja? Das würde ich auch mit einschließen in das, was so zu einem guten Verwaltungsmitarbeiter gehört.
Sie unterscheiden die allgemeine Verwaltung von den Fachverwaltungen. Und habe ich das richtig verstanden, dass zum Beispiel diese Person, die in Bad Reichenhall ein Gutachten abgegeben hat, gehört zu so einer Fachverwaltung? Also da wird ein Experte geholt, soll eine Eissporthalle begutachten, von der der Bürgermeister selber denkt, dass er bald abreißen wird. Die soll aber noch eine Weile ihren Dienst tun. Dieses Gutachten wird schlecht bezahlt und endet damit, dass sagt, ja, es geht noch. Und dann geht es eben nicht und es gibt 15 Tote, wenn sie einstürzt. Ist das jetzt ein Verwaltungsversagen oder wie muss man das analysieren?
Ja, das ist in diesem Fall wirklich ein krasses Verwaltungsversagen gewesen. Jetzt Ihre Frage ganz am Anfang war ja sozusagen, was ist was? Ja? Also es gibt die Verwaltung der Verwaltung, ja? Also auch in einer Universität gibt es ja also das, was wir so in unserem Alltagsdeutsch tatsächlich Verwaltung nennen, die Leute, die eben unsere Reisekosten bearbeiten oder die Personalverwaltung, auch das Justizariat oder wie das immer auch heißt. Und das gibt es in jeder Fachverwaltung. Und ich meine, wir kennen die Verwaltung mit verschiedenen Gesichtern. Wir kennen das Einwohnermeldeamt. Wir kennen vielleicht, wenn wir studieren, das BAföG-Amt und wo wir unser Kraftfahrzeug zulassen und so weiter. Also ich glaube, das ist nicht so aufregend auch. Ja? Also eine Verwaltung ist gegliedert nach Fachabteilung, es gibt eine Forstverwaltung, es gibt eine Gesundheitsverwaltung, eine Wasserstraßenverwaltung und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch alles im Einzelnen abhandeln und zum Teil ist etwa die Forstverwaltung, halte ich für hochspannend.
Weil hier war es die Bauverwaltung.
Hier war es die Bauverwaltung und in dem Fall ist ja eines charakteristisch für bestimmte Verwaltungszweige, nämlich, dass sie ohne Sachverstand, der von privaten Sachverständigen bereitgestellt wird und also allein nach Lage der Dinge auch nur bereitgestellt werden kann, in Anspruch nehmen muss. Und dann kommt es eben tatsächlich darauf an, dass die Verwaltung ihrerseits sozusagen das Zepter in der Hand hält. Ja? Dass ich also dafür sorgen muss, dass ein privater Sachverständiger im Zweifelsfall natürlich auch so bezahlt wird, wie es marktüblich ist, damit er überhaupt anständig arbeiten kann. In Bad Reichenhall war es ja so, dass das Honorar gedeckelt war auf 3.000 Euro und der Sachverständige selber, unabhängig davon, ob er das Gutachten gemacht hätte, gesagt hat, wenn man die Dachkonstruktion solide, wie man sagt, handnah untersucht, dann würde das so ungefähr 20.000 Euro kosten. Und da der Oberbürger Bürgermeister entschlossen war, die ganze Halle sowieso abzureißen, war er der Auffassung, dieses Geld werfen wir da nicht hinterher. Und dann gab es einen Gemeinderats- oder Stadtratsbeschluss, der die Grundsanierung beschlossen hatte, und der wurde vom Oberbürgermeister einfach ignoriert. So, das ist natürlich krasses Versagen.
Ja? Des Oberbürgermeisters?
Natürlich, in dem Fall, als Chef der Verwaltung.
Ja, ja?
Es gab noch Details. Also
nicht des Experten, sondern hätte der sagen sollen, ich nehme die 3.000 Euro nicht, dafür kann ich nicht anständig arbeiten.
Das ist eine Frage, ja, die ist dann in den Gerichtsverfahren, es gab dann drei, also es ging ja durch drei Instanzen dann auch diskutiert worden, aber der Gutachter selber ist letzten Endes entlastet worden, und zwar mit einer sinnigen Begründung, nämlich, dass das Landgericht Traunstein gesagt hat, selbst wenn er richtig und angemessen gegutachtet und inspiziert hätte, dann wären die Zustände in der Stadtverwaltung Bad Reichenhall derart desolat gewesen, dass auch das nichts geholfen hätte. Ja, das kann man wörtlich nachlesen in dem zweitinstanzlichen Urteil des Landgerichts Traunstein.
Und das war aber jetzt ein Strafprozess.
Das war ein Strafprozess.
Es war eben, sagen Sie nicht auch an dieser Stelle, es gab nie ein Amt, also ein verwaltungsgerichtliches Verfahren?
Richtig. Ja, es muss nicht unbedingt ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, kann es ja nicht sein, weil verwaltungsgerichtliche Verfahren, also das ist jetzt sehr speziell. Also ich meine, was wesentlich gewesen wäre, wäre, dass es von Amts wegen aufgeklärt worden wäre, so wie das ja in, nehmen Sie das Beispiel jetzt der NSU-Morde. Ich meine, da haben wir mittlerweile ein Dutzend Untersuchungsausschüsse und Expertengutachten, weil einfach der politische Druck so stark war. Und das hätte hier natürlich auch stattfinden müssen. Ich meine, es gibt ja, da sind 15 Menschen gestorben, 12 Kinder und 3 sie begleitende Mütter. Und wenn dann der Staat das nicht aufklärt, also in diesem Fall auch die Kommunalaufsicht zum Beispiel, dann sagt der Staat ja gleichzeitig, naja, es interessiert uns auch nicht so wahnsinnig und bekundet ja auch damit, dass man daraus nichts lernen will. Mhm. Und das ist der eigentliche Skandal. Es ist nicht der größte Skandal, es ist sozusagen der Skandal im Skandal. Und es war übrigens bei der Love Parade in Duisburg ganz genauso.
Ja, Sie verschalten auch diese beiden Prozesse. Und jetzt haben Sie noch mal ein eigenes Buch daraus gemacht, aus der Love Parade?
Ja, nicht nur, also ich habe dann mich gerade jetzt mit diesen Phänomenen, die mich auch so ein bisschen ticken machen, wie ich offen zugebe, mich etwas intensiver beschäftigt. Also wenn die Verwaltung, und zwar die ganz normale Verwaltung gewissermaßen, nicht die Sicherheitsverwaltung von vornherein, also nicht Polizei oder auch nicht unbedingt Feuerwehr oder so etwas, wenn die Sicherheitsrisiken nicht dämpft, sondern erzeugt. Und das ist ja bei der Bauverwaltung, kann das passieren. Mhm. Oder wenn das Ordnungsamt eine Veranstaltung genehmigt, die nicht genehmigungsfähig war. Oder das Jugendamt etwa, eine Familie ist ein Fall, den wir in Hamburg auch untersucht haben, also weiß, dass es zur Kindesmisshandlung in einer Familie gekommen ist und die Familie auch unter Aufsicht des Jugendamts steht, aber dann der Fall schleifen gelassen wird und das Kind von der eigenen Mutter buchstäblich totgeschlagen wird.
Ja? Aber wo liegt da der Konflikt? Das versuche ich noch zu verstehen. Sie sagen ja auch, und Sie haben Kapitel drin über Verwaltung und Ethik, ist das jetzt zum Beispiel bei der Love Parade, da wurde einfach Druck ausgeübt auf die verwaltungsmäßig richtig denkenden Bedenkenträger, die gesagt haben, so kann man das nicht machen. Und da wurde eben der Druck ausgeübt und gesagt, wir wollen das aber so. Ja. Und dann sind diese Individuen, haben einfach keine Macht gehabt in diesem Spiel. Wie läuft da der Konflikt? Also wie ist eine Person in der Verwaltung immer identisch mit der Verwaltung? Kann man sozusagen für die Verwaltung sprechen? Ja, das wäre dann zum Beispiel hinzuweisen, dass das nicht funktioniert mit der Sicherheit. Und was ist dann, wenn man verliert? Was ist das für eine Art von Konflikt? Unter welchem Druck steht Verwaltung?
Also ich gebe mir ja Mühe, nicht nur in diesem Buch, sondern eigentlich auch in der Lehre ja insbesondere. Ich meine, dieses Buch ist ja aus der Lehre auch entstanden. Ne? Und ich gebe mir Mühe, deutlich zu machen, dass diese Dinge, die schieflaufen in der Verwaltung, auch wenn sie sehr gravierend sind, in aller Regel gut nachvollziehbar sind. Mhm. Was aber überhaupt nicht heißt, dass sie nicht absolut indiskutabel sind. So etwas darf nicht passieren. Ich meine, die Verwaltung darf nicht dafür verantwortlich werden, dass Menschen ihr Leben verlieren, logischerweise. Trotzdem muss man sich von dem Gedanken lösen erstmal. Man muss eine gewisse Distanz entwickeln, dass es da eindeutige, etwa auch strafrechtliche Schuldzuweisungen gäbe. Das Problem liegt ja darin, dass es tatsächlich geteilte Verantwortung in der Verwaltung gibt. Und wenn so eine Großveranstaltung wie diese Live-Parade da stattfindet, dann hat man einen privaten Veranstalter, dann hat man eine unmittelbare Genehmigungsbehörde, dann hat man kommunale Wahlbeamte, dann hat man das politische Umfeld, das Druck macht und so weiter. Die Kunst, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was macht eigentlich einen guten Verwaltungsmitarbeiter aus? Die Kunst besteht darin, dass man zu Lösungen kommt, die brauchbar sind, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden, die natürlich nicht gegen Gesetz und Recht verstoßen dürfen, bei denen man aber an bestimmten Stellen unter Umständen Nein sagen muss oder man muss bestimmte Entscheidungen einfach durchdrücken, je nachdem, wie die Entscheidung aussieht. Und das muss man erkennen können. Das heißt also Urteilsvermögen über die Spezifik einer Situation. Denn die Menschen da in Duisburg, die höheren Kommunalbeamten, die diese Veranstaltung unbedingt haben wollten, die haben ja völlig nachvollziehbar gedacht und gehandelt. Die haben das so gesehen, wie vielleicht die meisten von uns da sehen würden. Naja, klar gibt es da Sicherheitsprobleme und da gibt es natürlich Sicherheitsvorschriften, da gibt es Mindestbreiten von Fluchtwegen, die definiert sind und so weiter. Aber wozu ist denn unsere tolle Verwaltung da, wenn nicht dazu, diese Probleme auch in den Griff zu kriegen und die zu lösen? Das heißt, setzt euch mal an einen Tisch mit den privaten Veranstaltern. Genauso, das kann man fast wörtlich nachlesen in den Mitschriften der Besprechung, die es da gegeben hat, seht zu, dass ihr das Ding gelöst bekommt. So. Da das aber nicht lösbar war, und es gibt nun mal Dinge, die sind sachlich nicht lösbar. Man kann nicht 1 Million Menschen durch einen schmalen Tunnel von 12 Meter Breite schleusen. Ja? Dann kommt der Moment, wo man als Behörde sagen muss, ja, es tut uns furchtbar leid, wir hätten das gerne gemacht, aber es geht beim besten Willen nicht. Ende der Geschichte. Und das hat nicht passiert. Das hat nicht funktioniert.
Die Richtung zieht auch nochmal meine Frage. Inwiefern gibt es denn einen Maßstab für die Legitimität von sowas wie zivilem Ungehorsam innerhalb von Verwaltungen halt? Also gegenüber meinem Leiter, Abteilungsleiter, keine Ahnung, also der Obrigkeit oder irgendwelchen anderen Behörden, die ja zusammenarbeiten müssen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke manchmal, das sage ich auch in der Lehre, also mein Studierenden, also gerade um diesen Hang zur Überheblichkeit zu dämpfen. Ja. Ich sage eigentlich auch bei der Love-Parade-Geschichte, die ich natürlich oft dann auch so als Fallbeispiel in der Lehre, versetzt euch mal in die Lage von den Typen, die da die falsche Entscheidung getroffen haben. Hättet ihr euch hingestellt und hättet ihr gesagt, so, wir blasen das Ganze ab, wäre denn dem betreffenden Verwaltungsbeamten, und wir wissen auch genau, wer das hätte sagen müssen, wären dem goldene Kränze geflochten worden, weil er 21 Menschenleben gerettet hat, denn so viel sind da umgekommen. Ja? Natürlich nicht, sondern das wäre der Bürokratenhengst gewesen. Ja? Dem hätten man genauso wie seiner Kollegin in Bochum, wo nämlich diese Veranstaltung tatsächlich aus Sicherheitsgründen im Jahr vorher abgesagt worden ist, hätte man scharf kritisiert und hätte ihn dafür verantwortlich gemacht für diesen gigantischen Prestigeverlust des gesamten Ruhrgebiets und so weiter. So. Und sich dann vorzustellen, was es bedeutet, sich hinzustellen und zu sagen, nee, das machen wir aber trotzdem nicht. Das erfordert schon einige Fantasie. Aber trotzdem müssen wir ja alle hoffen, dass es diese Menschen gibt, die das Urteilsvermögen haben, was da auf dem Spiel steht, und die Courage haben, wie Sie ja völlig richtig gesagt haben, Nein zu sagen. Auch auf die Gefahr hin, dass nie mehr in ihrem Leben auf diesem Erdball jemand kommen würde und sagen, ja, weißt du, damals hast du unglaublich Prügel bekommen, aber eigentlich hast du doch recht gehabt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist bei so etwas denkbar gering, weil wir ja nicht kontrafaktisch jetzt annehmen können, was da so alles nun wirklich passiert wäre.
Sie haben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, an einer Stelle gesagt, dass Verwaltung ja oft anders funktioniert, als es irgendwie vorgesehen ist, zum Beispiel nicht so streng von oben nach unten, sondern dass der kleine Dienstweg gewinnt über den eigentlichen Dienstweg und dass in Deutschland sogar der eigentliche Dienstweg mehr so als eine Bestrafung oder als eine Drohung empfunden wird. Ja. Was heißt das? Also bedeutet das, ist das ein Einblick in das praktische Leben der Verwaltung? Ist das eine Wertschätzung sozusagen der Schlauheit und Klugheit ihrer Mitglieder? Oder ist das eine, sollte sie nicht eigentlich nach dem Dienstweg funktionieren?
Ja und nein. Also ich meine, nach dem Dienstweg heißt ja, dass ich mich als jetzt wieder als Bürgerin oder Bürger Ich möchte mich darauf verlassen können, dass ich professionell behandelt werde, dass ich vor allem aber auch eben fair und so wie alle anderen auch behandelt werde, eben nach Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, Gleichheitssatz. Ne? Aber es gibt eben viele, viele Situationen in der Verwaltung, wo das nicht ausreicht. Ich habe ja zu Beginn meines Buches dieses Beispiel angeführt von dem Amtsarzt, der hat eine Akte auf dem Tisch von einer krebskranken Zollinspektorin und die zwei schulpflichtige Kinder hat und die Oberbehörde, die Oberfinanzdirektion steht ihm auf den Füßen, möchte endlich ein Berufsunfähigkeitsgutachten haben. Ja? Und der Amtsarzt weiß genau, was das bedeutet. Erstmal für diese Zollinspektorin, 36 Jahre alt, steht mitten im Leben, ist aber wirklich todsterbenskrank. Und wenn er jetzt das sagt, was er nach seinen eigenen professionellen Gesichtspunkten sagen müsste, nämlich, dass sie dienstunfähig ist, wäre das erstmal ein weiterer Nackenschlag für sie und es würde für ihre überlebenden Kinder eine Verringerung der Versorgungsbezüge bedeuten. Das weiß der alles. Und dann ruft die OFD nochmal an und dann schildert er der Kollegin da am anderen Ende der Telefonleitung den Fall und da sagt die, das kann ich jetzt aber so auch nicht entscheiden, ich muss meinen Chef fragen. Und dann ruft der Chef an, der Abteilungsleiter aus der OFD und sagt diesem Amtsarzt, wir machen Folgendes. Sie schreiben mir einen Brief und da steht drin, dass das Gesundheitsamt und speziell auch Ihre Abteilung derzeit so überlastet ist, dass mit einer Übersendung des Dienstfähigkeitsgutachtens, was de facto ein Dienstunfähigkeitsgutachten gewesen wäre, vor Ablauf von 4 Monaten nicht zu rechnen ist. Und beide wissen, ohne das auch nur auszusprechen, dass der Fall sich eben aufgrund der Erkrankung dieser Person bis dahin erledigen würde. Und genau so ist es auch gekommen. So, das ist natürlich Verwaltungsklugheit, ja. Das ist auch wirklich humanitär, das ist purer Pragmatismus. Es kostet nebenbei bemerkt natürlich auch den Steuerzahler mehr Geld, als sein müsste. Aber keiner von uns würde jetzt sagen, ja, das ist ja noch schöner. Ja, ausgerechnet ein höherer Beamter der Finanzverwaltung oder sowas. Das ist eben ein, sagen wir mal, Streicheln der Vorschriften und eine Dehnung von Verwaltungsverfahren, wo wir sagen würden, ja, das ist auch gut so. Ja. Aber im Fall Duisburg war es ja genau umgekehrt. Da war es so, dass dieser Pragmatismus dazu geführt hat, dass die Rechtsregeln so verbogen wurden, wo sie nicht hätten verbogen werden dürfen, weil es buchstäblich um Gefahren für Leib und Leben von Menschen ging. Ja? Und das war ja nun bei diesem Amtsarztfall, den ich gerade geschildert habe, praktisch komplementär anders. Ja?
Sie haben eine Reihe von amerikanischen Autoren auch drin und Quellen. Und Sie kennen anscheinend die amerikanische politische Lage und das politische System auch sehr gut. In Amerika wird ja Administration alles genannt, was sozusagen Regierungshandeln umsetzt. Ja? Und da werden auch sehr schnell mal Institutionen aufgebaut und auch wieder von anderen Regierungen abgebaut. Also Sie haben ja schon hier im Gespräch auch gesagt, es gäbe schon große Unterschiede durch die Geschichte, beispielsweise zwischen Frankreich und Deutschland. Und das Buch endet mit einer Schilderung der deutschen Verhältnisse. Und sehr interessant, muss ich sagen, fand ich ganz verblüffend und sehr einleuchtend, dass es in Deutschland zwei Traditionen gibt aus der Geschichte, wo Verwaltung eben auch als Selbstorganisation verstanden wird. Erklären Sie das doch mal.
Ja, das Witzige ist, also wir sind ja diejenigen, die diesen Max Weber hervorgebracht haben in der Wahrnehmung des Auslands. Ja? Und dann denken viele, auch gerade amerikanische Kollegen, die Verwaltung sieht natürlich in Deutschland so aus, wie der Max Weber das beschrieben hat. Und das ist ein großer Irrtum. Ja? Weber hat ja, wie die Fachleute vielleicht wissen, von sogenannten Idealtypen gesprochen. Das heißt, also so kann die Verwaltung und sollte sie nach seiner Auffassung jedenfalls auch funktionieren, dass sie eben eine Arbeitsteilung hat, geschultes Fachpersonal, wie er das genannt hat, natürlich eine Hierarchie, damit ich weiß, an wen ich mich zu halten habe. Es muss Schriftlichkeit herrschen, es muss Lebenszeitanstellung der Mitarbeiter, also der Beamten, eine ausreichende Bezahlung, damit sie nicht korrupt werden, die Beamten und so weiter und so fort. So. Aber diese Vorstellung, dass nun ausgerechnet die deutsche Verwaltung diese weberianisch-bürokratische, hierarchisch durchorganisierte Verwaltung ist, ist wirklich historisch absolut abwegig, weil die deutsche Verwaltung hat ja eine politisch widersprüchliche Entwicklung. Die deutsche Verwaltung entsteht in den Staaten, wo sie sich als erste entwickelt, sozusagen unter unter den Auspizien des aufgeklärten Absolutismus. Ja. Preußen und Bayern sind so die Paradebeispiele. Und das bedeutete im 18. Jahrhundert, dass man ein Problem lösen musste, was in anderen Ländern, typischerweise in Frankreich und in England, ja auf brutale Weise gelöst worden war. Denn wenn sich eine zentrale Verwaltung bildet, dann geht das auf Kosten der dezentralen Gewalten. Also was macht man mit dem Landadel? Ja. In Frankreich wurde der abgemurkst, in Großbritannien, ich sage das mal jetzt so salopp, ja, Bartholomäusnacht. Und in Großbritannien gab es einen Bürgerkrieg darüber, bis sich in einem schmerzvollen Bürgerkrieg im Grunde genommen oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen diese Zentralgewalt der Verwaltung, die in Deutschland natürlich viel kleinräumiger blieb, durchgesetzt hat. So, was war der deutsche Weg? Der deutsche Weg war, dass man dem Landadel, fast könnte man sagen klugerweise, die sogenannte Patrimonialgewalt auf dem flachen Land belassen hat. Mit der Folge, dass etwa in Preußen bis noch 1918 im Grunde genommen jeder Landrat auch ein Adeliger war. Das war kein Zufall. Und wir wissen, dass die Offiziersstellen durch die Adeligen besetzt wurden. Ach, das hatte ja auch einen plausiblen Grund. Damit eben das stehende Heer, was die Krone oder der Herzog oder in Preußen zunächst der Kurfürst ins Leben gerufen hatte, nach den Erfahrungen des 30-jährigen Krieges wohlgemerkt, dass dieses stehende Heer im Namen der Krone nicht dem Landadel das Fell über die Ohren zog. Deswegen war es praktisch, dass die Offizierstellen durch den Landadel besetzt wurden. So. Also, was war die Folge? Dass sich da ein Modell entwickelt hat aus Gewaltenteilung, im Grunde genommen, bevor es so etwas wie Gewaltenteilung in Form eines Verfassungsstaates gab, nämlich Zentralgewalt und dezentrale Gewalten. Und dass dieses Prinzip dann so sich etabliert hatte, dass es auch im bürgerlichen Zeitalter, das heißt also in der Entstehung der Industriegesellschaft, mit einem sehr selbstbewussten Bürgertum überall, natürlich auch in Deutschland, transformiert wurde in ein Prinzip, was heute noch existiert, nämlich die sogenannte Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und die Körperschaft, die kennen den Begriff natürlich alle, auch die Universität ist ein wunderbares Beispiel dafür, nämlich, dass man diejenigen, deren Interessen betroffen sind, an der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten mindestens beteiligt, typischerweise unter staatlicher Aufsicht. Ja. Deswegen haben wir diese komischen Körperschaften in Deutschland. Ja. Wir haben ja Ärztekörperschaften, wir haben Apothekerkammern, wir haben Architektenkammern, also die sogenannten freien Berufe, die also ganz schön unfrei sind insofern, als sie ja öffentlich-rechtlich verfasst sind. Das stammt genau daher, dass man diese Kompromissbildung in Deutschland hat. Und das bedeutet natürlich nicht nur, dass es hier auf der einen Seite eine strikt staatliche Verwaltung gibt, die gibt es ja nun in Deutschland auch, die reicht aber eigentlich nur hinunter so auf die regionale Ebene, also bis auf die Ebene der Regierungsbezirke, soweit man welche hat. Aber es bedeutet auch, dass wir ja ein starkes Laienelement in der Verwaltung haben. Selbstverwaltung heißt Laienverwaltung. Ja? Und das ist ganz anders als bei Max Weber. Denn Max Weber sagt ja schlankweg, also es gibt nur eines, es gibt bürokratische Verwaltung oder es gibt dilettantische Verwaltung. Ja? Und ja, das steht wörtlich so in Wirtschaft und Gesellschaft. Und wenn ich also dieses Selbstverwaltungselement habe, dann ist das nicht wirklich bürokratisch, aber dilettantisch ist es doch auch nicht. Ich meine, das wäre doch die Höhe, wenn wir unsere Universitätsverwaltung als Dilettantenverwaltung bezeichnen würden. Ja, manche mögen das sagen, aber also das kann man ja nun und so weiter. Ja? Also, Sie sehen, das ist wirklich eine ganz andere Verwaltungsgeschichte als etwa die französische, ganz offensichtlich. Wir haben ja auch in Deutschland nicht diese Eliten, diese Grand Corps wie in Frankreich, das gibt es ja nicht, ja? Sondern wir haben eigentlich insofern einen ziemlich demokratisch organisierten öffentlichen Dienst. Und die USA ist ein Sonderfall, das kann ich natürlich gerne ausführen, aber ich will ja.
Aber darauf Zeit würde ich gerne auf einen kleinen Fall, den Sie auch kurz im Buch angetippt haben, möchte ich nochmal kommen, und zwar diese Machtbalance der administrativen Integration von Selbstbestimmung oder Autonomie, und zwar in diesen Tennessee Valley Authority. Da ging das ja auch offenbar ziemlich schief, ja, also die Leute zu integrieren, also die Laien, oder in dem Fall waren es gar nicht nur Laien, sondern es waren eben die Großgrundbesitzer, nehme ich mal an, die damit ins Boot geholt wurden. Erzählen Sie nochmal die Geschichte.
Ja, wobei auch das nicht so typisch für die US-Verwaltung ist. Aber die Geschichte ist interessant, und auch das Buch, was darüber geschrieben worden ist, von einem Organisationssoziologen, Philipp Selznick, der steinalt geworden ist, ist erst vor ein paar Jahren gestorben, im Alter, glaube ich, von 93 oder so. Und das Buch, was Sie ansprechen, heißt TVA and the Grassroots. TVA steht für Tennessee Valley Authority. Und Tennessee Valley Authority ist 1935, soweit ich weiß, gegründet worden. Und wenn Sie jetzt mal an die Jahreszahl denken, das war die Zeit der großen Depression, wenn die Amerikaner sagen, oder auf Deutsch Weltwirtschaftskrise. Und das hatte in den USA USA ja dramatische Folgen. Einige von Ihnen werden John Steinbeck natürlich kennen und Sie werden Grapes of Wrath vielleicht kennen oder Canary Row, Straße der Ölsardinen auf Deutsch, glaube ich. Und Steinbeck in Grapes of Wrath beschreibt ja eine ganz dramatische Episode in der Wirtschaftsgeschichte der USA, nämlich wie in dem sogenannten Dust Belt der USA, also die Protagonisten kommen aus Oklahoma, die Leute einfach abwandern müssen, wegwandern, also heute würde man sagen von internally displaced persons geradezu sprechen, weil sie keine Lebensgrundlage mehr hatten. Die Landwirtschaft lag am Boden, zum Teil wegen Trockenheit, aber eben natürlich auch wegen der weggefallenen Nachfrage in der Weltwirtschaftskrise. Und Tennessee Valley Authority war buchstäblich eine klassische Einrichtung des sogenannten New Deal. Das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, das große Projekt war, das Tennessee Valley zu modernisieren, es zu elektrifizieren, die Düngemittelproduktion anzureißen, vor allem für die kleinen und mittleren Farmer. Und das wiederum war ein Dorn im Auge der etablierten Agrarinteressen. Das ist völlig ein klassischer Konflikt, könnte man sagen. Und das Problem war, denn das beschreibt Selznick in seinem Buch, jede Behörde, die auf so massiven Widerstand stößt in ihrem sozialen und politischen Umfeld, muss ja auf irgendeine Weise damit umgehen. Entweder mit Brachialgewalt, ja, also was weiß ich, irgendwo so wie Trump jetzt Truppen an die mexikanische Grenze oder so etwas, oder mit friedlichen, integrativen Mitteln. Und das war die Methode, die Tennessee Valley Authority angewandt hat. Was haben sie gemacht? Sie haben die Interessenvertreter der großen Agrarindustriellen, sage ich jetzt mal, in ihre Aufsichtsgremien reingeholt. Da haben die natürlich für alles gesorgt, nur nicht dafür, dass die Reformziele umgesetzt wurden, zu denen übrigens auch eine Nivellierung der Rassenungleichheit. Ich meine, Tennessee ist Tennessee. Ja? Das war also mitten in den Südstaaten, überwiegend jedenfalls. So, und das ist der Punkt, wo man eine Konsequenz oder etwas sehr gut schildern kann, nämlich auf der einen Seite muss eine Verwaltung eben immer integrativ sein. Ja? Also ein Behördenleiter, der das nicht wahrnimmt, dass er irgendwo Probleme hat, Akzeptanzprobleme, der ist sein Gehalt nicht wert. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch da, genauso wie in dem Duisburger Fall, wissen, wo die Grenzen sind. Ja? Und das ist eben genau der Punkt. Und derselbe Selznick hat dann später, 1957, noch ein sehr schönes Buch geschrieben, Leadership in Administration, wo er genau das schildert, Leadership, dass das eigentlich immer bedeutet, dass man weiß, wozu ist die Behörde eigentlich da, was sind die Grundwerte und dass man da eben eine Grenzlinie ziehen muss zwischen Pragmatismus auf der einen Seite und Prinzipienfestigkeit auf der anderen Seite.
Und kann man jetzt gleich übergehen zu Maaßen und dem Verfassungsschutz? Also ist das, ich habe mir das reingeschrieben in das Buch an diese Stelle, ob ich da richtig denke. Also, weil Sie sagen, es gibt in der Verwaltung selber sozusagen Regeln und nach denen gehandelt werden muss, aber an der Spitze der Verwaltung, die Leader, da gibt es auch so etwas wie politisches Bewusstsein und auch Reflexion über das Verwaltungshandeln. Und das darf aber sozusagen jetzt nicht konträr zu dem verlaufen, was in der Verwaltung eigentlich gemacht werden soll, oder? Und da habe ich dann gleich gedacht, das war bei Maaßen ganz genauso. Also mal ganz von Politik abgesehen, wenn man das da sagen kann, er hat einfach Dinge gesagt, die nicht seine Aufgabe waren, die sozusagen diese Dinge zu sagen waren, sogar gegen seine Aufgabe. Kann man das so sagen? Dass er als Führer einer Verwaltung versagt hat,
Ja, das hat, also aus meiner Sicht hat er das ganz sicher.
Ja.
Die Frage ist jetzt in welcher Hinsicht. Also nochmal auf die Frage zurück, also was macht einen aus, nach dem, was nicht nur ich sage, sondern was so die Erkenntnis ist aus, gerade wenn man also einen tief gestaffelten Überblick zu erlangen versucht über die Ideengeschichte von Verwaltungswissenschaft, was macht einen guten Behördenleiter aus? Ein Behördenleiter muss auf der einen Seite selbstbewusst sein und der muss dieses Fingerspitzengefühl haben. Er muss natürlich durchsetzungsfähig sein, aber er darf kein Narzisst sein. Das ist doch auch ein Problem. Ja? Und also wenn ich mich selber wichtiger nehme als die Behörde und die Aufgabe und darüber die politische Einbettung womöglich vergesse und von missionarischem Eifer getrieben bin, dann ist das natürlich auch falsch. Und das ist so meine persönliche Diagnose. Die ist wahrscheinlich gar nicht so originell, dass der Herr Maaßen eben tatsächlich Opfer seines Narzissmus gewesen ist. Er mag ja der Bundeskanzlerin oder dem Bundesinnenminister sagen, so, In der Presse heißt es, es hatte eine Hetzjagd stattgefunden. Wir wissen Folgendes, A, B, C. So, diese Wertung sieht so aus, Wertung B sieht so aus. Mein eigenes Urteil sieht so aus. Aber damit an die Presse zu gehen, in der offensichtlichen Absicht, eine, wie er es gesehen hat, Fehleinschätzung und Hysterie oder was auch immer der Politiker zu kritisieren, das ist natürlich, das ist nicht sein Job. Und da hat er natürlich in diesem Fall auch im eigenen Interesse kontraproduktiv gehandelt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu unterstellen, das halte ich für etwas verschwörungstheoretisch, dass der Herr Maaßen selber Sympathien gehabt hat für die Betreffenden oder dass er selbst AfD-nah wäre oder so etwas. Also dazu hat er viel zu viele Äußerungen getan, die mit dem, was die AfD ansonsten vertritt, wenig zu tun hat. Aber das ist einfach eine punktuelle Überforderung gewesen. Und dann muss er natürlich in Kauf nehmen, dass er in einstweiligen Ruhestand geschickt wird.
Wie kann sich denn Verwaltung ändern? Muss sich Verwaltung ändern? Also Regierungshandeln, Regierungsziele ändern sich. Warum zum Beispiel wäre Verwaltung ein Instrument gegen die Autoindustrie und ihre sozusagen Verkehrten? Und wie würde das idealerweise funktionieren?
Naja, also natürlich nicht gegen die Autoindustrie. Also ich meine, wer hat etwas gegen die Autoindustrie?
Nein, niemand, aber gegen diese Fehlentwicklungen.
Also nein, aber was ist das Problem? Was versteckt denn im Stichwort, was Sie nennen? Wenn wir gegenwärtig ein Problem mit der Autoindustrie haben, dann auch deshalb, weil wir so etwas Ähnliches haben beim Kraftfahrtbundesamt und auch beim Bundesverkehrsministerium, wie das, was Philipp Selzen mit TVA and the Grassroots beschrieben hat. Also wenn die Interessenvertreter so eng verwoben sind mit den Behörden, die eine öffentliche Aufgabe haben, dann läuft etwas von vornherein schief. Und da hätte dann das Kraftfahrtbundesamt, ich weiß nicht, die haben ja auch einen Präsidenten oder einen Behördenleiter oder Leiterin oder so etwas, sagen müssen, was geht und was nicht geht. Genauso eben wie in den anderen hier kurz angesprochenen Fällen auch. Und in diesem Fall ist es ja auch nun wiederum interessant, im Journalismus oder auch in der Kommunikationstheorie spricht man ja von Framing. Also wie das Problem dargestellt wird. Und schon dann, wenn ich wie VW so vornehm sagt, die Diesel-Thematik, nur als ein technisches Problem oder nur als ein Umweltproblem betrachte, ist das unzureichend. Das ist ja insbesondere ein Gesundheitsproblem. Und die Tatsache, dass wir Fahrverbote haben, die wohlgemerkt von Behörden verhängt werden, die notfalls dann über Gerichte, über Verwaltungsgerichte in dem Fall durchgesetzt werden, ist ja genau das hängt ja genau damit zusammen, dass die Behörden darauf achten müssen, dass die Bevölkerung, die ja die berechtigte Erwartung hat, dass die ihre Gesundheit schützenden Gesetze von der Verwaltung auch umgesetzt werden, dass nun weiß Gott auch erwarten darf, dass ohne Rücksicht auf Partialinteressen, also etwa die Autoindustrie, die Gesundheit der Bevölkerung geschützt wird. Denn nichts anderes ist ja die Feinstaubverordnung.
Sie haben gesagt, das Buch ist aus einer Vorlesung oder aus Lehrveranstaltungen erwachsen. Was wird denn aus Ihren Studenten? Also wissen Sie, haben Sie eine Ahnung, welche Karrierewege gehen die?
Ja, das wissen wir relativ genau. Ein großer Teil geht natürlich in die öffentliche Verwaltung. Es gehen auch viele zu Verbänden oder Minderheit auch zu Parteien zum Beispiel, Geschäftsstellen und dergleichen. Es geht aber auch ein erheblicher Anteil in die Privatwirtschaft, etwa Personalabteilung auch von großen Unternehmen. Eine ganze Reihe auch meiner eigenen Schüler in Anführungsstrichen sind merkwürdigerweise im öffentlichen Dienst, also nicht im Auswärtigen Dienst gelandet, also im Auswärtigen Amt, obwohl ich ja nun einen Lehrstuhl für Innenpolitik und öffentliche Verwaltung habe. Wir müssen uns, wir müssen, also unsere Absolventen in Konstanz müssen sich nicht Sorgen machen, unterzukommen.
Wir würden jetzt Publikumsmikrofon auch für Ihre Fragen eröffnen. Ich habe aber selber noch eine, und zwar, Ihr Buch ist ja nicht nur ein Hohelied auf die Bürokratie, sondern zugleich ist da auch eine Menge Kritik enthalten. Also jedenfalls zum Schluss kommt noch ein bisschen, zum Beispiel, dass mit sich selbst beschäftigt Risiken der Verwaltung. Sie, da gibt es das Problem des Nennens Mülleimers oder der notorischen Budgetmaximierung oder auch der Gesetzesvorlagen, die derart gestrickt sind, dass die Verwaltung sie gar nicht umsetzen kann, weil sie derart verklausuliert sind. Sie hatten das Beispiel Recht auf Anhörung und Recht auf Akteneinsicht. Die beiden nennen sie noch, also wo man als Bürger kaum eine Chance hat, seine Rechte da auch tatsächlich wahrzunehmen. Und zwar nicht, weil die Verwaltung schlecht arbeiten, sondern weil der Gesetzgeber schlecht gearbeitet hat, offenbar. Können Sie zu diesen vier Sachen noch was sagen?
Ja, das hat indirekt übrigens was zu tun mit dem, was ich gerade über die Geschichte der deutschen Verwaltung erzählt habe. Die deutsche Verwaltung war ja modern und sozusagen zeitgemäß, lange bevor die politische Gewalt demokratisiert war. Ja, also eine parlamentarische Regierungsgewalt haben wir in Deutschland erst seit 100 Jahren. Ja. Und das bedeutet, dass Gesetzgebung natürlich vorher auch existiert hat, aber das war exekutivische Rechtsetzung. Also die Ministerialverwaltung hat die Gesetze gemacht. Und gucken Sie mal hin, wer heute die Gesetze macht. Wer schreibt einen Gesetzentwurf? Ja, im amerikanischen Kongress oder auch sogar in der französischen Assemblée Nationale machen das die Parlamentarier. Die haben einen Mitarbeiterstab, der ausreichend groß ist. Ein amerikanischer Senator hat bis zu 100 Mitarbeitern. Und dann wird ein bestimmtes Gesetz auch verbunden, oft mit dem Namen der betreffenden Abgeordneten. Ja, prestigeträchtige Angelegenheit, jedenfalls dann, wenn das Gesetz wichtig genug ist. In Deutschland macht die Gesetze die Ministerialverwaltung. Und wenn die Ministerialverwaltung ein Gesetz macht, über die Verwaltung, wie das von Ihnen gerade angesprochene Verwaltungsverfahrensgesetz, darf man sich nicht wundern, dass dieses Gesetz ausgesprochen verwaltungsfreundlich ist. Und das bedeutet, wenn ich Rechte dort einräume im Verwaltungsverfahrensgesetz, wie das Recht auf Akteneinsicht oder das Recht auf Anhörung, dass man diesen Paragraphen, wenn man die mal sich auf der Zunge zergehen lässt, ich schildere das ja ein bisschen in meinem Buch, geradezu ansieht, mit welchem Widerstand und mit welchem Widerwillen sich da ein Ministerialbeamter oder mehrere hingesetzt hat, um diese Paragraphen so zu formulieren, dass nach Möglichkeit im ersten Absatz das Recht eingeräumt wird und in den folgenden 4, 5 Absätzen das sofort wieder zurückgenommen wird. Ja? Also bis hin zu Generalklauseln wie Akteneinsicht ist nur dann, ich sage das mal jetzt im Umgangsdeutsch, zu gewähren, wenn dadurch der Betrieb der Behörde nicht beeinträchtigt wird oder so. Ja? Also ich meine, wenn ich so eine Generalklausel da drin habe, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Aber das hat eben tatsächlich etwas damit zu tun, dass diese Gesetze aus der Perspektive der Verwaltung gemacht werden, soweit sie dann eben die Verwaltung betreffen. Und ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, ich würde mir wünschen, dass Verwaltung ein sexy Subject ist, ja? dass Menschen das spannend finden. Aber welcher Parlamentarier, Abgeordneter oder so, stellt sich dann hin im Wahlkampf und sagt, und ich habe dafür gesorgt, dass das Recht auf Anhörung jetzt endlich durchgesetzt wird. Ich meine, das ist ziemlich utopisch. Ja? Und das ist ein gewisses Problem und deswegen kann ich ja jetzt sagen, sind ja Bücher, wie ich das geschrieben habe, auch so wichtig.
Es gibt ja Whistleblowing in allen Bereichen. Da frage ich mich, ob Sie dafür sind, dass die Verwaltung das systematisch fördert oder irgendwie verändert.
Fördern? In welchem Sinne, meinen Sie?
Also ermutigt quasi, Stellen schafft, die, sodass jemand, der interner weiß und der sich aber selbst nicht der Kritik preisgeben will, dass er dann irgendwie etwas in die Öffentlichkeit geben kann.
Also grundsätzlich ist auch so ein schöner Verwaltungsbegriff. Ja? Grundsätzlich heißt immer dann, wenn keine wichtigen Gründe entgegenstehen. Und grundsätzlich bin ich dafür, also dass wir uns zu einer anderen Auffassung durchringen von dem, was der Staat und damit auch die Verwaltung dem Bürger, den Bürgerinnen und Bürgern schuldig ist. Das ist ja schließlich unser Staat. Und wir haben in Deutschland eine eigentümliche Diskussion über Datenschutz, nebenbei bemerkt. Ja? Also wir haben eine sehr starke Aufmerksamkeit für das, was der Staat mit unseren privaten Daten macht. Aber die umgekehrte Perspektive, nämlich dass wir ja schließlich von vornherein ein Anrecht darauf haben, was der Staat denn nun einmal tut und dass es begründungsbedürftig ist, wenn wir Informationen, die der Staat nun einmal hat, nicht bekommen, ist in Deutschland kaum vorhanden. Das ist in Großbritannien, übrigens mittlerweile auch in den USA anders, wo es einen sogenannten Freedom of Information Act gibt. Also ich habe Studierende, wir haben verschiedene Austauschprogramme, auch mit USA-Universitäten, die haben in den USA wesentlich weniger Probleme, an Dokumenten Dokumente zu kommen, Verwaltungsdokumente, als bei uns in Deutschland. Sogar als Ausländer. Ja? Also ich hatte einen Studenten, der hat eine Arbeit, ich, wie gesagt, beschäftige mich mit den dunklen Seiten der Verwaltung, nicht vornehmlich, aber doch stärker. Da ging es auch um ein Unfallgeschehen und die Frage war, hatte die Behörde aufgepasst? Das war ein Vorortzug in der Nähe von New York, Hoboken, sind auch Menschen beigestorben und so weiter. Und solange er nachweisen konnte, dass es wissenschaftlichen Zwecken diente, hat die da zuständige Behörde, der National Transportation Board, ihm alles geschickt, was er haben wollte. Da würde ich mal abwarten, wie das beim Bundesverkehrsministerium, beim Kraftfahrtbundesamt oder beim Technischen Amt der Bundesbahn oder der heutigen Deutschen Bahn aussehen würde. Ja? Also das sind auch kulturelle Unterschiede, sind natürlich auch politische Unterschiede. Ja? Aber grundsätzlich ist das völlig richtig. Man sollte Verwaltungsbeamte dazu ermutigen, wenigstens den Mund aufzumachen. Und wenn sie das Gefühl haben, hier passiert Unrecht oder es wird Gefahr für Leib und Leben von Menschen erzeugt und meine Vorgesetzten wollen mich nicht hören, dass man den Leuten dann Dispens erteilen und sagt, in solchen Fällen dürft ihr euch an die Öffentlichkeit wenden, ohne dass das Konsequenzen für euch hat.
Ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob das ein guter Übergang ist, das können Sie mir gleich sagen, aber gibt es böse Verwaltung? Sie diskutieren das auch mal und ich glaube auch im Zusammenhang mit dem Dritten Reich, mit der sukzessiven Aberkennung von Bürgerrechten und so weiter.
Ja, natürlich, jetzt fast, wie ich es schlicht sagen, natürlich. Ich meine, das ist natürlich eben nicht natürlich im natürlichen Sinne. Entschuldigen Sie diese Rabulistik jetzt, aber wir haben nun mal in Deutschland diese Erfahrung mit einer buchstäblich bösen Verwaltung. Es gibt auch darüber ein Buch, zitiere ich auch, von Adams und Balfour, also amerikanische Autoren auch. Administrative Evil heißt das, also Verwaltungsböses, könnte man sagen. Und das Wichtige ist ja, dass man sich immer wieder klar macht, lassen Sie mich anders anfangen, also wir haben ja oft bis hin in die Wissenschaftssprache dieses Epitaph oder dieses Epitheton Nazis. Ja? Also die Nazis haben dies gemacht und die Nazis haben uns, also bis hin zur Wehrmacht, also die Nazis haben die Sowjetunion überfallen und so weiter. Das ist ja falsch. Ja? Also es waren ja nicht die Nazis. Man musste kein Nazi sein, um die Juden zu verfolgen. Das muss man sich klar machen. Und diese Erkenntnis ist viel, viel beunruhigender, als wenn man die Vorstellung hat, das waren alles Antisemiten oder eingefleischte Judenfeinde. Es war die ganz normale Verwaltung. Es fing an mit der Finanzverwaltung. Die Juden, die nach und nach ja nicht nur entrechtet wurden, dadurch, dass sie ab 1935 Staatsbürger zweiter Klasse waren und dann auch durch die Behörden natürlich so behandelt wurden, durch die Gerichte so behandelt wurden, sondern sie wurden ja auch schlicht Schritt für Schritt enteignet. Also erst dadurch, dass sie eine sogenannte Judenabgabe bezahlen mussten, dann gab es die Reichsfluchtsteuer, die es übrigens schon seit 1932 gab, die dann aber gezielt auf emigrierende Juden angewendet wurde. Wenn sie ihr Hab und Gut zurückließen, wurde das durch die Finanzverwaltung konfisziert und es wurde, wie es im Finanzdeutsch auch heute noch heißt, verwertet, das heißt, es wurde verscherbelt. Es gab ganze Kaufhäuser, in jeder größeren Stadt gab es ab 1937, 38 regelrechte Kaufhäuser oder sagen wir improvisierte Kaufhäuser, wo man dieses Judengut, wie man sagte, kaufen konnte. Und alle Bürger, fast alle, die sind da hingelaufen und haben sich angeguckt, was sie denn für eine billige Lampe oder ein billiges Sofa sich da unter den Nagel reißen könnten für ein paar Reichsmark. Ja? So, das ist böse Verwaltung. Ja? Das ist eben die banale Verwaltung, das ist wirklich die Banalität des Bösen, aber es ist eben die genau dieselbe Alltagsverwaltung gewesen, mit der wir es heute wieder zu tun haben. Zum Teil sind sogar die Begrifflichkeiten dieselben geblieben, wie zum Beispiel die Verwaltung und Verwertung von Vermögen. Ja? Das ist so ein typischer Begriff, der sich damals eben für die enteigneten Vermögenswerte und auch schlicht für das Geldvermögen natürlich der Juden, schon in Gebrauch war. Und ab November 1941 mit der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz war es so, dass mit dem Einsetzen der Deportation der Juden vom Reichsgebiet, das begann im Oktober 1941, nach dieser 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz der Jude, wie es in dieser Verordnung hieß, der seinen Aufenthaltsort dauerhaft außerhalb des Deutschen Reiches hatte, seine Staatsbürgerschaft verlor und sein Vermögen. Und dann gab es Sonderverordnungen, die genau festlegten, dass zu diesem zynischerweise dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb der Reichsgrenzen auch die Gebiete zählten, die sich unter deutscher Besatzung befanden, zum Beispiel das sogenannte Generalgouvernement in Polen, wo Auschwitz lag. Mit anderen Worten, es war ein Euphemismus für die Tatsache, dass die deportierten Juden sofort ihre Staatsbürgerschaft verloren mit Überschreiten der Reichsgrenze Richtung Osten und aber auch ihr Vermögen konfisziert wurde. So, das passierte nicht durch die Nazis, das passierte nicht durch irgendwelche SS-Schergen, das passierte durch ganz normale Finanzbeamte. Das muss man sich vor Augen führen und dann sind wir bei der bösen Verwaltung.
Ich kann nochmal nachfragen. Sie sagen das aber im ersten Teil, haben Sie gesagt, dass die Verwaltung eigentlich auf politische Einflussnahme wenig Rücksicht nimmt und eigentlich dort neutral bleibt. Wie kommt es dann dazu, dass es dann diese böse Verwaltung gegeben hat? Dass die böse Verwaltung es gegeben hat, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, obwohl sie doch eigentlich von politischer Einflussnahme eher sich fernhalten konnte. Wie Sie vorhin auch
erzählt haben. Das wäre auch ein Missverständnis. Also ich sage, das ist ein normatives Postulat und selbst dieses normative Postulat, dass die Verwaltung erstmal unpolitisch zu sein hat, muss ja relativiert werden, muss ja qualifiziert werden. Also ich meine, wir alle wollen ja nicht, dass eine Verwaltungsentscheidung davon abhängt, was ich für ein Parteibuch habe oder ob ich den Verwaltungsmenschen nun kenne oder nicht oder ob wir im gleichen Tennisverein sind oder was auch immer. Oder dass in irgendeiner Form auf die Verwaltung illegitimer politischer Einfluss ausgeübt wird. Es gibt auch legitimen politischen Einfluss. Wenn eine Verwaltung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, wenn sie einfach zum Beispiel zu langsam ist, wenn sie ineffektiv ist, wenn sich lange Schlangen bilden und wenn ich in bestimmten Bundesländern, ich nenne jetzt mal keine Namen, 3 Stunden warten muss, um mein Kind, was ich vielleicht dann als junge Mutter noch vor dem Bauch trage, bis ich das zur Kita anmelden kann, dann darf ich schon mal politischen Druck ausüben. Wenn ich regierender Bürgermeister bin. Ja? Indirekt habe ich jetzt doch einen Namen genannt. Aber das sind natürlich Einflussnahmen auf die Verwaltung politischer Art, die wir uns wünschen. Aber was nicht passieren darf, ist, dass etwa parteipolitische Einflussnahmen passieren, dass also Verwaltungsentscheidungen aus politischen Gründen verbogen werden. Aber jetzt zum Kern Ihrer Frage. Warum passiert sowas? Was hätte man denn erwarten müssen von einem Finanzbeamten im Jahr 1938? Was wäre denn dessen legitime und ethisch vertretbare Position gewesen? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich, dass man gesagt hätte, so, ich komme jetzt mal 3 Wochen lang nicht zum Dienst oder so. Oder dass man gesagt hätte, ich quittiere den Dienst. Dass man auf irgendeine Weise versucht hätte, Sand ins Getriebe zu streuen. Vielleicht wäre das sogar noch die beste Taktik gewesen. Aber auf diese Frage gibt es, wenn man ehrlich ist, ja keine klare und eindeutige und in irgendeiner Form widerspruchsfreie Antwort.
Mich würde interessieren, ob Sie einen bestimmten Wandel von Verwaltung, der derzeit stattfindet, prognostizieren könnten. Ich denke da zum Beispiel gerade also einerseits an die Politikverdrossenheit, die man vielen Menschen auch in unserem Land vorwirft mittlerweile. Das heißt also, dass Sie sagen, okay, es gibt einfach eine Regierung, entsprechende Ministerien und Ämter, die kümmern sich gewissermaßen um Probleme. It's not my business. Ja, und man geht dann sozusagen seinen Privatinteressen nach. Und andererseits entsteht aber sehr stark, zum Beispiel im Bildungsbereich, eine Vereinskultur, gesellschaftliches Engagement, wo sozusagen, was weiß ich, freie Schulen gegründet werden und verschiedenste Initiativen, die sich dann sozusagen an Ministerien und Ämter wenden, um dort Gelder zu bekommen. Findet da gerade ein Wandel statt, dass sozusagen zivilgesellschaftlich Organisationen geschaffen werden, die dann versuchen, an Geldströmen zu partizipieren? Und wie könnte man das bewerten aus Ihrer Perspektive?
Ja, also auch da muss man sagen, dass die deutsche Verwaltung in gewisser Weise atypisch ist. Ja? Also wenn Sie die deutsche Verwaltung mal wieder vergleichen mit der französischen, dann haben wir in Deutschland eigentlich eine sehr reichhaltige Geschichte des Umgangs zwischen Verwaltung und der, was wir heute Zivilgesellschaft nennen. Deutschland ist das Land der Vereine und Verbände. Das hat übrigens auch historische Gründe, weil eben die Demokratisierung auf der Ebene der politischen Institutionen so lange gedauert hat in Deutschland. Es gab in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ja einen intensiven Streit um die Frage Verfassung oder Verwaltung. Und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, ja, eine anständige Verwaltung ist eigentlich auch ziemlich demokratisch, denn die sorgt ja dafür, dass die Bürger anständige Leistungen des Staates erhalten. Außerdem haben wir eben diese, sag ich jetzt mal ironisch, geniale Erfindung mit der Körperschaft des öffentlichen Rechts, wo ja sehr selektiv dann das etablierte Bürgertum auch an die die Mitverwaltung des Staates, der Behörden mit herangezogen wurde. Aber die Folge war, wie nach dem System der kommunizierenden Röhren gewissermaßen, dass der Druck, der da entstand, abgeleitet wurde in das Vereinswesen. Und gerade nach 1848, nach der gescheiterten Revolution, wo also auch klar war, dass es auf absehbare Zeit ein Bürgertum an der Regierung nicht geben würde, entwickelte sich das Vereinswesen sehr stark in Deutschland und es wurde toleriert. Es ist zwar auch in Deutschland bis heute ja auch staatlich reglementiert, denn jeder eingetragene Verein heißt ja so, weil er eingetragen sein muss beim Amtsgericht, aber das ist eine andere Entwicklung als im jakobinisch orientierten Frankreich. In Frankreich wurden Vereinigungen erst wieder legalisiert im Jahr 1901. Ich weiß jetzt nicht, wie das Gesetz hieß, Pelletier oder so, also jedenfalls, diese Tradition wirkt fort und die ist eigentlich bei unserer Flüchtlingskrise seit 2015, würde ich jedenfalls sagen, wieder aufgelebt. Denn die Tatsache, dass wir dieses eigentlich widersprüchliche Bild haben, dass auf der einen Seite dieser enorme Migrationsdruck in Deutschland lebhafte politische Diskussionen ausgelöst hat, die zum Teil aber mutwillig verschärft wurden und natürlich erst recht durch fremdenfeindliche Bewegungen und Parteien, aber dass die Verwaltung das auf eine bemerkenswerte Weise bewältigt hat, aber das nie hätte tun können allein, sondern das in enger Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Initiativen und zwar sowohl spontanen Initiativen als auch mit den frei gemeinnützigen Verbänden, die es sowieso schon gibt, also den Kirchen, der Caritas, der Diakonie und so weiter und so fort. Arbeiterwohlfahrt, ja. Das ist etwas, das jetzt wiederbelebt worden ist. Und da wundere ich mich, oder wenn ich sage immer, also wenn ich bayerischer CSU-Landrat wäre, was ich ja nun offensichtlich nicht bin, in keinerlei Hinsicht, dann hätte ich mich wahnsinnig geärgert über meinen Ministerpräsidenten, der ja indirekt auch die Verwaltung so schlecht geredet hat, durch sein Gerede über die unlösbaren Probleme und wir schaffen das doch nicht und so weiter. Ja. Die Merkel hat recht gehabt. Ja? Also da hat sie nur wirklich recht gehabt. Man hätte sagen können, die Kanzlerin hat gesagt, wir schaffen das und wir als Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, wir haben gezeigt, jawohl, wir schaffen es. Ja? Überall gibt es Probleme, das ist völlig klar, das muss man nicht kleinreden, aber die Leistung der Verwaltung, die darin liegt, die hätte man betonen müssen und nicht die Nichtleistung, die viel eher eine Nichtleistung der politischen Eliten gewesen ist.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Und bedanke mich, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben und Einblicke gegeben haben in ein sexy Thema. Also mir hat es wirklich Laune gemacht. Ich werde mich damit wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr befassen. Ich möchte noch gleich auf unseren nächsten Thomasius-Club-Termin hinweisen. Und zwar ist der am 12.12. Da kommt Herr Blatthaus zu uns und wir reden über die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie wiederkommen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Tschüss.